So. Bevor wir anfangen, noch Grüße an die Julia vom ATV.
Gell? Ach Julia, danke für alles.
Die hat uns gerade gefilmt. Wann sehen wir das heute?
Heute Abend um 18 Uhr.
Um 18 Uhr. Heute am Montagabend 18 Uhr.
Für alle Fans, die volle Dröhnung. Ja.
Falls ihr den Podcast später hört, dann habt ihr es halt verpasst.
Gibt es aber ja in der Mediathek.
Augsburg.tv. Und Rolf, was muss ich
das
da
weißt du doch. Du suchst, du gehst auf die Startseite und dann siehst du es direkt. Weil oben in diesem dieser sogenannten Fünfer-Banderole, die wir da haben, da ist dieser Beitrag hundertprozentig auf der 1.
Das ist ein extra Beitrag.
Und wenn nicht, einfach auf der Suchleiste Vater des Erfolgs eingeben.
Alles klar. Gut, dann fangen wir jetzt an. Danke, Julia.
Hier ist Feuer und Flamme, der FC Augsburg Podcast von Hitradio RT1 mit FCA-Stadionsprecher Rolf Stürmann, RT1-Sportreporter und ATV-Sportchef Tom Scharnagel und Fußballwirt Max Krapf.
Wie viele Nachrichten habt ihr so bekommen? Haha, Podcast jetzt! Macht schnell den Podcast! Wo ist der Podcast? Warum ist der Podcast noch nicht da?
Also ich keine.
Echt? Ich habe ganz viele bekommen, wirklich?
Ich eine, aber bei mir wissen auch alle, dass sie mir nichts schreiben brauchen, weil ich nicht verantwortlich dafür bin, dass dieses Studio hier steht und dass man Sachen aufzeichnet.
Alles gut. Also, wir haben uns mit Absicht ein bisschen Zeit gelassen. Wir wollten, das können wir ja verraten, wir wollten eigentlich erst morgen podcasten, weil wir uns gedacht haben, eventuell könnte am Montag was passieren. Jetzt ist es passiert. Und unsere Entscheidung war sozusagen goldrichtig. Wir müssen jetzt nicht nochmal anfangen und über das Spiel gegen Köln reden und dann nochmal, das meine ich, sondern wir können jetzt gleich alles abarbeiten. Am Freitag gab es dieses Spiel gegen Kölle. Tom, du hast kommentiert, ich frage dich gerne als erstes wieder. Die erste Halbzeit auf einer Skala von 1 bis 10 oder 0 bis 10, wo sitzt dein Marker?
Ich habe gewütet, geschimpft, geflucht, mir in der Halbzeit zwei Schnäpse reingestellt. Daran kannst du erkennen, dass ich nicht kommentiert habe, sondern zu Hause auf der Couch war.
Macht ja nichts.
Und wirklich, es war grässlich, erschreckend, entsetzlich. Die schlechteste Halbzeit, die ich vom FC Augsburg in der Bundesliga gesehen habe. Mhm. Und ich meine, ich habe so ziemlich alle gesehen. Und das war eine Nichtleistung, das war eine Nullleistung. Mhm. Und da war schon klar, zur Halbzeit ist der Trainer weg. Also das war mir völlig klar, dass das unausweichlich ist. Auch wenn dann die Mannschaft in der zweiten Halbzeit eine Reaktion gezeigt hat, die zwingend nötig war. Mhm. Aber zur Halbzeit war das Thema durch.
Ja, sehe ich auch so. Wobei ich ganz ehrlich sagen muss, mir ist dann schon noch ein bisschen die Flatter gegangen nach der zweiten Halbzeit. Weil ich mir gedacht habe, es kommt jetzt alles zusammen. Wir holen keinen Punkt. Wir hätten trotzdem noch ein Argument zu sagen, in der zweiten Halbzeit hat die Mannschaft eine Reaktion gezeigt. Das spräche dann eventuell auch für den Trainer. Mhm. Aber aus der Sicht von jetzt kann man sagen, es ist so gekommen, wie, glaube ich, exakt 100% aller FCA-Fans sich das gewünscht haben, wir haben einen neuen Trainer.
Man hätte es nicht mehr vertreten können, oder? Kann man das so sagen?
Nee, also nach so einer Leistung, die komplett ohne Freude, ohne Überzeugung, ohne Einstellung vonstatten ging, musst du reagieren, gar keine Frage. Die größere Thematik, die natürlich da im Raum steht, ist jetzt da allein der Trainer schuld für so, wegen so einer Halbzeit oder was? Mhm. Und natürlich nicht. Natürlich ist Heiko Herrlich nicht der Alleinschuldige für so eine Halbzeit, weil da stehen 10 Jungs auf dem Platz, die absolut gar keinen Fuß im Schuh hatten.
Und ich weiß, wen du ausnimmst. Hat er die Nummer 1 auf dem Rücken?
Ja, er hat die Nummer 1 auf dem Rücken und Rafa Gikiewicz ist in dieser Saison ein Garant dafür, dass man ihn halt eigentlich 99% der Spiele rausnehmen muss aus irgendeiner Kritik. Auch in diesem Spiel, auch in dieser ersten Halbzeit. Aber die anderen, das war bodenlos. Das war schlimm. Das war schlimm anzugucken. Ja. Und aber natürlich ist am Ende der Trainer dafür auch verantwortlich. Also er schickt diese 11 aufs Spielfeld. Ja. Ich habe es nicht verstanden mit diesen 8 Zurückrotierten, sage ich euch ganz ehrlich. Also ich fand das Spiel gegen Frankfurt mit den 8 Neuen, die er da gebracht hat, in Teilen einfach schon irgendwie ganz gut, weil ich gemerkt habe, dass da einige Spieler auf dem Platz standen, zum Beispiel Robert Gumni, und andere, die wollten sich beweisen, die wollten zeigen, dass sie in dieser Bundesliga mithalten können, dass sie richtig was bewegen können. Den dann wieder rauszunehmen und dann kurz vor der Halbzeit zu reagieren und nochmal in der zweiten Halbzeit einzuwechseln und dann zu merken, ach komisch, jetzt geht's ja irgendwie, war halt bezeichnend dafür, dass der Trainer nicht mehr wirklich weiß, wen er guten Gewissens auf die Positionen stellen kann. Und das ist dann eigentlich wirklich deine
Ja, und Gummi hat es ja dann
Bewerbung um die Entlassung
wirklich gerissen fast schon. Also der hat ja wirklich gut gespielt und dann hat man auch gesehen, ja, da könnte ja noch was gehen, aber der Ausgleich sollte halt nicht mehr fallen, auch bei 6 Minuten Nachspielzeit. Die fand ich auch sehr...
Ja, das ging ja schon ein bisschen früher los. Also ich möchte auch noch mal kurz an das anknüpfen, was Tom eben gesagt hat. Natürlich stehen da 10 andere auf dem Feld, aber dann hatte die Glücklosigkeit eines Heiko Herrlich gipfelte halt daran, dass eben exakt Framberger und auch vor allen Dingen Strobel, die ja für die von uns so gehypten Moravec und Gummi zu Recht gehypten, da eben völlig unverständlich aus unserer Sicht gekommen sind, die haben ja dann letztendlich auch mehr oder weniger auch dieses Spiel mit verloren in der ersten Halbzeit. Und daran hast du halt einfach gesehen, dass er keinen Fuß mehr auf den Boden bringt. Dass es einfach nicht läuft, es ist einfach alles, hat sich gegen ihn verschworen. Man hat ja dann auch gesehen, es hat ewig gedauert, bis sich Moravec zum Beispiel dann warm gemacht hat in der ersten Halbzeit. Mhm. So, wo jeder gedacht hat, jetzt lass den mal aufstehen, aber schon vielleicht vor dem 3:0. Und es war halt einfach so, dass dieses Trainerteam das nötige Glück nicht mehr hatte und eben dadurch und durch die Art und Weise, wie wir Fußball gespielt haben, glaube ich, gab es noch nie in der Geschichte des FC Augsburg so einen, in Anführungszeichen, unbeliebten Coach. Also du findest, ich glaube wirklich, du findest niemanden, der jetzt sagt, das war nicht die richtige Entscheidung.
Ja, und dennoch muss man aber, finde ich, auch respektvoll mit dieser Personalie umgehen und muss auch sagen, dass man sich am Ende ja auch dafür bedanken muss, dass Heiko Herrlich in dieser sehr schwierigen Saison nie selber dann irgendwann gesagt hat, so jetzt reicht's mir, das alles ohne Fans und so, das macht irgendwie alles keinen Sinn für mich und du hast ja auch gemerkt, ihm hat's ja auch keinen Spaß gemacht, also jetzt mal ganz ehrlich, das war halt Pflichterfüllung, das war Job machen, versuchen den Job bestmöglich zu machen, er hat's halt nicht hinbekommen, ich finde, da muss man jetzt auch nicht größer werden, als es ist. Es ist halt eine gescheiterte Mission gewesen, passiert jedem, jeder macht Fehler und deswegen trotzdem danke, dass er diese Mannschaft immerhin ja dann dennoch dahin geführt hat, dass sie in der Liga bleiben kann. Aber klar, also das insgesamt stimme ich Maxi zu. Es gab wahrscheinlich noch nie einen populäreren Trainerwechsel als diesmal und er ist völlig richtig natürlich. Ja.
Rolf, du hast mir doch heute gesagt, eine Mail, die du bekommen hast von jemandem zu dem Thema. Weil es ist ja tatsächlich so, man soll niemals auf irgendjemanden rumtreten, der irgendwie keine guten Karten hat. Was hast du denn bekommen?
Ich habe eine Aufforderung bekommen. Bitte spielt in der neuen Ausgabe vom Podcast auf gar keinen Fall deine, Max, Einschätzungen zum neuen Trainer Herrlich aus dem März 2020 ein.
Das machen wir natürlich auch nicht, weil wir ja die Wünsche unserer Hörer respektieren. Aber ich kann dazu sagen, ich hatte ja damals das Vergnügen, ein Interview mit ihm machen zu dürfen, als einer der wenigen Journalisten, ihn persönlich zu treffen in Augsburg. Und er hat mir da einen sehr, sehr fokussierten Eindruck gemacht, hat mit seiner, die Mannschaft ist das wichtigste, Philosophie da echt den Nagel auf den Kopf getroffen. Und er hat uns ja tatsächlich auch in der Liga gehalten dann. Nichtsdestotrotz stehe ich auch heute noch nach wie vor dazu, dass man sich immer das Allerbeste von einer neuen Neuverpflichtung verspricht, einfach auch um das Produkt sexy zu halten und einfach auch um diese Grundstimmung, die in Augsburg immer da sein muss, positiv mit der ganzen Sache umzugehen und deswegen würde ich das auch heute wieder so machen und vielleicht sind es ja auch nur Nuancen und Kleinigkeiten, die ihn am Ende haben scheitern lassen, aber es ist eben jetzt vorbei und ich stehe trotzdem nach wie vor zu der Aussage.
Viele haben gesagt, er ist einfach auch nicht dieser Motivator. Man hat ja, wir haben ja selber drüber gesprochen, Tom hat es gesagt, du willst am Freitag gegen Köln sehen, dass die Mannschaft dieses Spiel gewinnen will. Haben wir nicht gesehen. Zumindest nicht in der ersten Halbzeit und dann auch zum Schluss nicht mehr so richtig. Okay, war schwer, ein 3-0 aufzuholen. Aber Köln hat genau das gemacht. Von Anfang an. Wir haben uns komplett den Schneid abkaufen lassen. Köln hatte auch gar nicht so schlechte Spieler. Also die Tore, okay, kann man auch mal klatschen. Also ganz ehrlich, schöne Tore geschossen. Natürlich unter Mithilfe unserer Abwehr. Logisch, wenn du da alleine stehst und den Platz hast, ist auch in Ordnung. Kann man schon mal machen. Aber nichtsdestotrotz, da haben viele gesagt, ja, dieses Klassische erreicht die Mannschaft nicht. So, das ist ja meistens dann so das Thema. Und wir sehen ihn ja auch am Spielfeldrand. Also meint, er ist halt vom Typ halt nicht ein Manuel Baum, der da rumschreit und rumläuft und was weiß ich was macht. Kann es auch daran gelegen haben, kann es auch daran gelegen haben, dass er einfach nicht dieser Motivator ist, den man dann jetzt so braucht. Wie vielleicht jetzt andere Trainer.
Ja, gerade, hat der Tom schon so oft gesagt, gerade natürlich in der Situation, wo der Impuls von außen durch die Zuschauer fehlt, ist es natürlich schon vonnöten, dass eine Mannschaft irgendwie durch andere Elemente gepusht wird. Aber man muss natürlich schon auch dazu sagen, insgesamt gibt es bestimmt auch Mannschaften oder Kader, die in der jetzigen Situation, und sie wussten ja, dass der Verein alles dafür getan hat, mit Herrlich bis zum Ende der Saison zu gehen, um dann frei entscheiden zu können, wer als neuer Trainer kommt und nicht irgendwie vielleicht einen Kompromiss oder sowas machen zu müssen. Da gibt es auch Mannschaften, die ein paar Kerle und ein paar Charaktere irgendwie im Kader haben, die dann sagen, weißt du was? Das machen wir jetzt selber. Wir sehen, dass es mit dem Trainer nicht so richtig funktioniert, aber wir hauen uns trotzdem voll rein und das ist eben nicht passiert.
Naja, also deswegen, ich nehme da die Mannschaft überhaupt nicht raus, weil also eine Mannschaft ist immer mitverantwortlich für einen Trainerwechsel. Punkt. Es ist nie einer dafür verantwortlich. Sorry, das ist viel zu einfach. Und ich denke, dass Heiko Herrlich in seiner Art zu coachen oder so wie er ist, ich glaube, er ist schon, versucht schon, die Spieler als Menschen auch zu sehen, versucht da durchaus seine Empathie walten zu lassen. Und ich würde jetzt mal, das ist eine These, die schwer zu überprüfen ist, aber vielleicht finden wir es irgendwann raus. Es vielleicht schon so ist, dass auch viele Spieler beim FC Augsburg, und ich habe das in einigen Interviews, die wir geführt haben mit den Spielern, immer wieder mal so ein bisschen rausgehört, oder es war irgendwie so ein bisschen so eine Situation oder so ein Gefühl da, dass denen das auch irgendwie an die Nieren geht mit dieser ganzen Pandemie, dass das schon schwer ist und dass man schon irgendwie das Gefühl hatte, dass da die Freude am Fußball und die Freude an Leistungserbringung gar nicht mal so wahnsinnig hoch war. Und das kann man, finde ich, den Menschen auch nicht wirklich vorwerfen, weil uns fällt es ja auch schwer und jedem fällt es in seinem Job gerade schwer, sofern er ihn denn machen darf. Und das ist, finde ich schon, das darf man einfach nicht vergessen. Wir befinden uns in einer ganz besonders herausfordernden und psychisch schwierigen Situation für alle, die ihren Job machen sollen, und auch die Fußballprofis sind Menschen und haben auch Familien, die teilweise im Ausland sind. Carlos Grueso zum Beispiel hat die Familie in Ecuador.
Ja, haben wir schon gesprochen, ja, genau.
Aber also krass.
Schwierig.
Ja, schwierig, weil da wütet die Pandemie und das ist wirklich noch richtig, es ist richtig übel. Und, und jeder hat da so seine Themen. Und dann fällt es dir natürlich manchmal schwer, auf dem Trainingsplatz und auf dem Spielfeld vielleicht deine 7 Sinne so beieinander zu haben, dass der Fokus nur auf Leistungserbringung liegt und gar nichts anderes mehr reinkommt. Und dann bräuchtest du natürlich ein Trainerteam oder dann bräuchtest du ein Umfeld, das genau diese Dinge ins Gleichgewicht, ins Lot bringt und dir die beste Leistungserbringung möglich macht. Mhm. So, und das scheint in der Summe nicht funktioniert zu haben. Deswegen, ich würde einfach diese psychologische Komponente nicht rauslassen aus dieser Gleichung. Und deshalb kann man die Mannschaft eben auch nicht rauslassen, weil da muss sich natürlich auch jeder Spieler selber um seine eigenen Themen kümmern und um sich da optimal und fokussiert darauf vorzubereiten. Und das scheint auch in der einen oder anderen Situation halt nicht der Fall gewesen zu sein. Deswegen ist die Situation so, wie sie ist. Und deswegen ist Heiko Herrlich nicht mehr Trainer des FC Augsburg.
Ist aber auch schon sehr ungewöhnlich für den FC Augsburg, dass drei Spiele vor Schluss noch der Trainer gewechselt wird. Da gibt es natürlich auch viele Leute, die sagen, ja, hätte man das jetzt, das ist auch ein bisschen Aktionismus dahinter, weil das jetzt alle fordern, muss man es ja nicht unbedingt machen. Aber ich glaube, wie wir schon vorhin gehört haben, ich glaube, alle Fans des FC Augsburg haben darauf gewartet und hätten es nicht verstanden, wenn es weitergegangen wäre.
Ja, und es ist auch alles andere als Aktionismus, denn wir wissen ja, wir wissen ja alle, dass...
Hast du SMS gekriegt?
Das war der fette Helmut, der angerufen hat. Das hört man am Springen, das ist aber auch nicht so schlimm. Ich gehe jetzt mal nicht ran, dazu ist das Thema zu ernst.
Ja.
Also Fakt ist, es musste was passieren und es weiß jeder, dass gerade Stefan Reuter alles dafür getan hat, Herrlich den Rücken zu stärken, um einfach die Saison zu Ende zu bringen. Und keiner konnte damit rechnen, dass wir gegen den, ich glaube, 15., 16. und 17. der Tabelle in den letzten vier einen Spielen Punkt, genau einen Punkt am Ende holen.
Ja.
Und deswegen lässt das Ergebnis keine andere Wahl zu, als zu sagen, wir müssen jetzt wirklich reagieren und müssen schauen, dass es für den Verein das Allerbeste ist. Und ich glaube, gerade vorhin haben wir erfahren, auch offiziell vom FC Augsburg, ist noch keine Stunde her, dass eben Markus Weinzierl für diese Saison und für das komplette nächste Jahr der Trainer des FCA sein wird, mindestens. Und dass ihm auch mit Rainer Maurer ein Co-Trainer zur Verfügung gestellt wird, der aus Mindelheim kommt, ein Allgäuer, der ein akribischer Fachmann ist, der in der Spielanalyse, glaube ich, ganz viele Lorbeeren sich schon verdient hat. Und ich glaube, dass wir jetzt für diese Situation die mit Abstand beste Lösung gefunden haben, um die Ziele nachfristig und kurzfristig umzusetzen.
Weinzierl hat also den Vertrag unterschrieben bis nächstes Jahr Saisonende, 30. Juni 2022 heißt das immer offiziell.
Mit Vertrag für die zweite Liga?
Ja.
Nehme ich an.
Nehme ich doch an. Ich weiß es nicht.
Also, man kann es ja leider noch nicht ausschließen. Da brauchen
wir nicht. Also deswegen sprechen wir. Also ja, deswegen sprechen wir, weil man sich
also nicht weglassen. Ja. Also es kann ja wirklich alles noch passieren. Ich meine, du musst ein Spiel gewinnen.
Ja, aber sind wir doch mal ehrlich. Also ich meine, die haben ja auch Gespräche geführt mit ihm, mit seinem Berater. Und ich glaube nicht, dass er dazu bereit wäre, dieses Unternehmen irgendwie in Angriff zu nehmen, wenn er nicht in jeder Situation für nächste Saison einen Vertrag hätte davor. Deswegen gehe ich einfach mal davon aus.
Mhm. Gehe ich auch.
Was ist denn eigentlich mit der Geschichte? Also ich weiß ja noch, das ist ja nicht sehr, sehr gut auseinandergegangen, in Anführungszeichen. Ja? Also Stefan Reuter und Markus Weinzierl waren sich ja zum Schluss auch nicht mehr so einig, wie das dann alles abgelaufen ist. Der eine hat nicht gesagt, dass er da hingeht, der andere hat gesagt, so und so und so und so. Das ist nicht so schön auseinandergegangen. Jetzt müssen sie aber natürlich wieder zusammenarbeiten und wollen das ja auch, sonst hätten sie es nicht gemacht. Da redet man drüber, oder? Dann ist das erledigt.
Ja,
oder?
Man hat ja auch der Presse auch entnehmen können, dass die drei Herren, also Hofmann, Reuter und Ströll, ein Wochenende mit Markus Weinzierl verbracht haben. Ja. Und wer die drei Herren kennt, der weiß auch, dass die sich nicht irgendwie, könnte man ja als Variation auch machen, man schwamm drüber, wir vergessen, was mal war. Könnte sicher sein, dass alles an Unklarheiten ausgeräumt ist, weil sie ansonsten nicht zusammengearbeitet hätten.
Ja, das glaube ich nämlich auch, ja.
Und ich kann mir sehr gut vorstellen, dass da einige Worte gefallen sind, dass man das zusammen aufgearbeitet hat, wenn man es nicht eh schon vorher getan hat. Das weiß ich nicht, man steckt ja nicht drin. Aber ich habe das Gefühl, dass alle Seiten nur gewinnen können. Für den FCA ist das eine Lösung, die gerade auch eben bei der Fanbasis sehr positiv aufgenommen wird, weil keiner erinnert sich gerne an die an ein schlechtes Vierteljahr, wenn zuvor eben die größten Erfolge der Vereinsgeschichte irgendwie zu feiern waren. Und ich glaube, dass es nicht nur für den FCA eine gute Chance ist, sondern auch für Markus Weinzierl, der ja jetzt hier, wo er bei einem Verein, den er kennt, wo er einen Teil der Spieler auch noch kennt, wo er weiß, wie der Verein tickt, dass er hier jetzt nochmal gerade zusammen mit dem Manager, der ihm ja die erfolgreichste Zeit seiner Karriere beschert hat, neu anpacken kann. Und ich glaube schon auch, dass es für ihn jetzt eine große Chance ist, die er vielleicht ansonsten irgendwie nicht bekommen hätte.
Ja, ist schon, glaube ich, der einzige Trainerstuhl in der Bundesliga, den er besetzen konnte. Ich glaube, bei keinem anderen Verein wäre Markus Weinzierl noch Bundesliga-Trainer geworden, in absehbarer Zeit.
Warum ist das der Fall?
Naja, also wenn wir uns die beiden letzten Stationen anschauen, auf Schalke war ein Jahr, das war die Station nach dem FC Augsburg. Da ist eben schon mit viel Tamtam und großem Trara die Geschichte losgegangen in Augsburg, als man irgendwann hörte, es könnte ja vielleicht dann doch der Abschied von Markus Weinzierl sein, irgendwann. So, also nach der Saison war dann schon so die Spekulation, könnte es dann rum sein. Und ich weiß noch, wie heute, als wir damals recherchiert haben und geguckt haben, wie kriegen wir dann raus, wo Markus Weinzierl hingeht. Weil dass er geht, das war dann irgendwann so mal, hat man so durchgehört, das war dann irgendwann klar. Und im März, so Mitte März, hatten wir gute Kontakte in das nähere Umfeld von Markus Weinzierl uns aufgebaut und haben da die Information bekommen, dass er bereits seit... Dieser fette Helmut, er ist unnachgiebig.
Du, es gibt Handys, die haben Stummtaste.
Ja, aber das ist verrückt, oder? Bis er das findet, da sind wir durch. Also
Helmut, ich muss leider jetzt ganz kurz dich rausschmeißen, denn du bist jetzt live im Podcast. Vielleicht sagst du kurz Hallo zu Tom, den du unterbrochen hast.
Ja, Entschuldigung, dass ich da und anrufe.
Ja, hallo, Tom.
Ja, ich bin auch da übrigens.
Und der Rolf ist auch da. Vielleicht ein knackiges Statement, nicht so wie sonst.
Da kann ich nur vier Buchstaben sagen. 1893, wir freuen uns auf Samstag.
Also das Spiel ist am Freitag, du Pfeife, und damit einen schönen Nachmittag bis später.
Ciao.
Also, 2016 im März hatten wir uns
gute Kontakte aufgebaut. Und dann hast du rausgefunden.
So, und dann haben wir rausgefunden, dass Markus Weinzierl bereits laut dieser Kontakte im Januar bei Schalke 04 sein Go gegeben hat. Also, dass er zu Schalke 04 gehen wird. Da war jetzt mutmaßlich nichts unterschrieben, weil dazu waren Ablösesummen nötig, um ihn rauszukaufen aus seinem Vertrag. Übrigens der erste Bundesliga-Trainer, der in dieser Größenordnung abgelöst wurde. Und deshalb war das natürlich war viel Druck auf Markus Weinzierl. Und dann gehst du zu Schalke. So, das ist super geil, weil dann kommt mit Christian Heidel zu diesem Zeitpunkt auch noch ein neuer Manager, der einmal bei Clemens Tönnies anfragt, wie denn so die Geldschatulle aussieht. Und dann geht alles auf. Und dann wird da Konoplyanka geholt, der irgendwie 1,5 Millionen noch zusätzlich verdient hat und alles mögliche. Also wirklich, eine Kaderzusammenstellung, die auch eher auf Name und eher auf Fame und wir wollen jetzt richtig oben angreifen und so. aus war. Und es hat 0,0 funktioniert. Es hat nicht für Markus Weinzierl funktioniert, weil Schalke war ganz schnell wieder Krise. Bei Schalke war ganz schnell ganz viele Probleme. Er hat aber die Saison, das muss man auch sagen, auf Platz 10 abgeschlossen.
Mit 43 Punkten.
So. Und ist dann rausgeflogen bei Schalke, weil man sich bei Schalke natürlich gesagt hat, hey, so mit Platz 10 können wir niemals weitermachen. Wir fragen Schalke jetzt im April 2021, ob das die richtige Entscheidung war. Aber egal. Danach kam ein Engagement für Markus Weinzierl.
Ganz kurz, Tom, bevor du weitermachst. Okay. Ich habe dir eben auch nachgeschaut. Er hat zusätzlich noch das Viertelfinale mit Schalke in der Euroleague erreicht.
Richtig.
Und genau, du sagst, war für ihn totale Kacke. Viele könnten sagen, ja, Schalke ist untrainierbar. Stimmt aber nicht, weil der Trainer, der danach gekommen ist mit Tedesco, hat in der nächsten Saison den zweiten Platz am Ende erreicht. Das heißt, es war jetzt nicht ganz katastrophal, aber es war natürlich für das, was man sich erwartet hat, zu wenig. Sorry.
Und es war vor allem eine Mannschaft, die zusammengestellt war mit eben großen Namen und wo man schon versucht hat, die Weichen zu stellen für größere europäische Erfolge bei Schalke. Und das hat halt nicht funktioniert, weil er ist mit diesen großen Namen nicht klargekommen. Also das war, die Spieler haben revoltiert gegen Markus Weinzierl damals. Und dann kam das Engagement beim ruhmreichen 1893 VfB Stuttgart. Da ist er der Nachfolger geworden von Taifun Korkut, hat die Mannschaft übernommen. Und hat in 23 Spielen nur 4 Siege geholt. So, und dann ist natürlich, sind das zwei Stationen, die dir jetzt in der Trainervita nicht gut zu Gesicht stehen. Da müssen wir nicht lang drüber sprechen. Und dann wissen wir auch, dass Markus Weinzierl im ersten halben Jahr seines Engagements beim FC Augsburg auch massive Probleme hatte.
In der Zeit vor Reuter.
Vor Reuter. So, und dann, klar, können wir jetzt die zwei Puzzleteile, die offenbar zueinander gehören wie nichts anderes, zusammenfügen und sagen, nur zwischen Stefan Reuter und Markus Weinzierl funktioniert die Chemie so, wie beide das brauchen. Nur so geht Erfolg für beide offensichtlich, weil Stefan Reuter danach auch mit seinen Trainerverpflichtungen nicht richtig gelegen hat. Auch das muss man am heutigen Tage, Schuster, der ein ganz Schmidt, bitterer ist, auch für Stefan Reuter, ein ganz bitterer Tag für Stefan Reuter, weil er seine Trainerentscheidung korrigieren musste und weil er auch einsehen musste, dass das Statement, das er abgegeben hat, wir werden an Heiko Herrlich noch sehr viel Freude haben und werden langfristig mit ihm zusammenarbeiten, er nicht festhalten konnte.
Aber dazu muss man natürlich schon sagen, jeder von uns, der sich mit Fußball befasst, weiß, warum er das getan hat zu dem damaligen Zeitpunkt. Und nachdem er das gesagt hatte, haben wir ja dann auch aus 4 Spielen 7 Punkte geholt. Es ist natürlich für jeden Trainer, auch für Markus Weinzierl, auch für Hansi Flick, für jeden Trainer, den es überhaupt gibt, ist es natürlich immens wichtig, dass die Mannschaft nicht spürt, dass die Vereinsführung über einen Wechsel nachdenkt. Ja, und das ist natürlich der einzige Grund, warum er das in der Form getan hat. Er hat es vielleicht einmal zu oft gesagt, das gebe ich schon zu. Aber du merkst auch in dem Moment, wo dann Präsidium und Sportmanagement ein bisschen davon abgerückt sind und gesagt haben, jetzt kommt wieder eine von mehreren schlechten Leistungen, haben wir gesehen und so weiter. Da war dann eben das Selbstvertrauen weg. Und ganz viele Trainer, wahrscheinlich auch Markus Weinzierl, wird nur dann funktionieren, wenn er einen rückhaltlosen Support von den Leuten, die eben über seinen Job entscheiden, letztendlich sich davon sicher sein kann.
Natürlich ist die öffentliche Kommunikation in Krisenzeiten das Allerwichtigste. Und natürlich hat Stefan Reuter da in die finale Patronenkiste gegriffen und hat gesagt, das ist mein Mann, wir sind überzeugt, alles mit dem geht. So, hat nicht funktioniert, deswegen ist es trotzdem ein bitterer Tag für Stefan Reuter, weil er einfach eine Entscheidung korrigieren musste, also eine Trainerentscheidung, die er getroffen hat, die dem Verein jetzt auch eine Situation beschert hat, die nicht aussichtslos ist in der Liga, aber die zumindest die Fans etwas in Sorge versetzt. Mhm. So, und das, da wird Stefan Reuter auch selbstkritisch genug sein und sagen, dass das natürlich eine, ja.
Ja, aber viele fordern ja auch schon ein bisschen länger Konsequenzen, dass Reuter dann auch gehen muss.
Aus meiner bescheidenen Sicht auf den FC Augsburg ist es eben so, dass die Personalie Stefan Reuter in Zusammenarbeit mit Michael Ströll und erst Walter Sein, später mit Klaus Hofmann, federführend für das ganze oder für die ganze Erstliga-Bundesliga-Historie des Clubs verantwortlich ist. Das heißt, wer Stefan Reuter kennt, der weiß, dass er den Job nicht macht, weil er irgendwo Bundesliga Vorstand Sport sein möchte, sondern weil das ganze Baby auch in seinen Händen lag und er das mit aufgebaut hat. Und ihr wisst selber, Es ist genauso wie bei den Spielern. Wie viele Legionäre auf Managerebene in diesem Bereich, in diesem Haifischbecken unterwegs sind? Ich kann das auch aus meiner eigenen Zeit noch sagen. Du kannst gar nicht hoch genug einschätzen, wenn du jemanden hast, der wirklich für den Verein, den er als sein Baby betrachtet, irgendwie jeden Tag alles gibt, was nötig ist. Und ich weiß, dass viele andere Manager immer bei jeder Station, die sie haben, auch im Hinterkopf haben, wie komme ich bei den Spielern an, die hier sind? Weil wenn ich irgendwann wieder woanders bin, dann habe ich mit denen wieder zu tun und die telefonieren mit dem und ja, dem. Ja. Beim FCA ist es wirklich so, alles steht und fällt für den Club, wo die alle irgendwie ihren Schweiß vergossen haben, um den Verein dahin zu bringen, wo er jetzt ist. Und ich möchte noch ganz kurz widersprechen, also dass er nur unglückliche Trainerentscheidungen gefällt hat.
Habe ich nicht gesagt.
Wir haben Manuel.
Habe ich nicht gesagt.
Ja, aber
Ich habe gesagt, die letzten Entscheidungen waren unglücklich und die letzten Entscheidungen haben den Verein auch dahin gebracht.
Aber er hat auch irgendwann mal entschieden, dass Manuel Baum aus der Nachwuchsabteilung in die Profiabteilung reinkommt. Der hat für Fußball-Bundesliga-Verhältnisse einen sehr langen Zeitraum beim FCA verbracht, hat uns auch sehr viele schöne Stunden beschert. Das war auch eine Entscheidung, die Stefan Reuter getroffen hat. Und letztendlich haben wir jetzt wohl eine 3:0 Entscheidung der drei entscheidenden Herren für die Variante Markus Weinzierl und Rainer Maurer. Und ich persönlich, ich sag's euch ganz ehrlich, was bei mir passiert ist, wo ich das heute gehört habe. Von mir ist irgendwie eine graue Wolke ist aus mir rausgefallen. Stellt euch das jetzt bitte nicht bildlich vor.
Ja, aber ungefähr.
Ob vorne oder hinten. Ich freue mich einfach auf das, was kommt. Denn das, was wir jetzt zuletzt hatten, das war einfach echt nicht schön. Das hat überhaupt keinen Spaß mehr gemacht. Und jetzt kann es nur besser werden. Und wir haben jetzt ein Trainerteam mit einem Cheftrainer, den in ganz Fußball-Deutschland alle mit dem FC Augsburg verknüpfen, weil er hier einfach seine beste Zeit hatte.
Ja, genau.
Und ich glaube, dass bei Mainz, bei Köln, bei Bremen und auch bei Bielefeld, die alle sich denken, oh shit, der FCA kommt wieder mit Markus Weinzierl. Mal gucken, was da jetzt passiert. Also ich glaube, dass da die schon ein bisschen respektvoll
ist. Ja, es kann ja diese entscheidende Initialzündung sein, die dann, auch wenn es wirklich spät ist, vor Saisonende dann nochmal kommen kann. Aber wichtig ist, wie du schon gesagt hast, die haben sich zusammengesetzt und am Wochenende mal gequatscht und alles ausgesprochen und dann kann es eigentlich nur losgehen. Am 7. Mai geht's weiter.
Ja.
Ist ein Vorteil, sage ich ganz klar. Also du hast eine Woche länger Zeit.
Das ist schon wichtig, dass
und dann muss man mal gucken. Und ich glaube auch, dass, also Weinzierl wird das doch verfolgt haben in den letzten Monaten, was im FCA passiert. Jetzt komm, der weiß doch ganz genau. Ach jetzt, Max, das ist ja unglaublich. Das ist ja schon Telefonterror. Wer war das jetzt?
Mein Vater.
Grüße an den Papa.
Ja, ich gehe jetzt mal nicht ran und muss mich bei euch entschuldigen. Ich habe jetzt aber die Taste gefunden.
Jetzt hast du die Taste gefunden. Ich schreibe mal schnell eine WhatsApp, mich sollen auch ein paar Leute anrufen. Ich komme total hier.
Ey, ich sage euch eins, was während der ersten Halbzeit beim Köln-Spiel passiert ist. Mhm. Das habe ich noch nie erlebt. Also es sind wirklich, es waren ein hoher dreistelliger Anteil an Leuten, die versucht haben, mich zu erreichen, weil sie ja ganz viele den Podcast hören und das ist dann schon ein bisschen zu viel gewesen. Jetzt geht es wahrscheinlich darum, ob ich irgendwie den Rasen mehr ausgeliehen und nicht zurückgebracht habe, aber das steht jetzt auf einem ganz anderen Blatt.
Ich bin da bei euch. Natürlich ist dieser Trainerwechsel Anlass dazu, nach vorne zu schauen und natürlich in die Zukunft zu blicken. Und das sollte man unbedingt machen. Wenn wir da nach vorne schauen, dann sehe ich aber trotzdem im Moment eine Mannschaft und einen Kader, der in den vergangenen Wochen wirklich mutlos, kraftlos gewirkt hat. Und ich bin trotzdem einfach sehr gespannt, was dann gegen Stuttgart rauskommt. Denn Stuttgart ist eine Mannschaft, gegen die hat Markus Weinzierl mit Sicherheit auch eine extra Motivation.
Ganz fein
ging das ja in Stuttgart auch nicht auseinander. Und das Spiel FC Augsburg gegen den VfB Stuttgart in der WWK-Arena, dem er zuletzt beiwohnen durfte, da dürfte er überragende Erinnerungen dran haben.
6:0.
Ja, die Stuttgart-Fans, ich habe schon gelesen, die lachen sich schon tot über uns. Wie kann man nur, was ist das, was soll das? Aber jetzt wäre es natürlich eine wunderbare Gelegenheit, auch da nochmal für klare Verhältnisse zu sorgen, wo das Stuttgart-Spiel bei uns, wir hatten da nicht viel Chance.
Ja, das war schlecht. Ja, absolut, hat jetzt mit Weinzierl nichts zu tun, nee. Aber das war sehr, sehr schlecht. Die haben uns ausgekontert, richtig, dass wir in keinen Schuh mehr reingepasst haben. Ja. Allerdings muss man auch dazu sagen, Silas Wamangituka ist Kreuzbandriss gesperrt. Das habe ich jetzt echt geübt, Tom. Raum ist ganz, ganz begeistert.
Das ist wirklich geistert. Also
wirklich. Und dann hat noch ein Spieler, dessen Namen wahrscheinlich nur du aussprechen kannst, eine rote Karte bekommen im letzten Spiel. Ich glaube, wir sollten, sollten uns einfach mal darauf verlassen, was eben unser neuer Trainer der Mannschaft damit auf den Weg gibt, um ihnen die Freude zurückzubringen. Mhm. Und ich glaube auch, es ist ein Trainer, der, wissen wir aus seiner ersten Zeit, der sich nicht auf der Nase rumtanzen lässt. Also das sollte schon alles mit rechten Dingen zugehen. Wer kommt wann zum Training? Wer hält sich an welche Regeln? Mhm. Wer macht dies und das? Und das ist schon auch eine harte Hand, glaube ich, die die Spieler jetzt auch brauchen können.
Ja, aber also Disziplin, an der Disziplin hat es, glaube ich, bei Heiko Herrlich auch nicht gescheitert oder hat es nicht gehapert. Also alleine dieses Sicherheits- und Hygienekonzept spurt schon mal sauber vor, was so grundlegend mal die, die Einhaltung von Regeln angeht.
Rolf und ich lachen. Warum lachst du, Rolf? Wegen der Handcreme-Affäre? Oder
ist das? Ich sage dazu nichts mehr. Es hat... Also das ist begonnen, halt,
ja, voll. Ja, und das ist, so. ist insgesamt einfach ein sehr unglücklicher Auftritt gewesen von Heiko Herrlich beim FC Augsburg. Und das wird, der wird in die Geschichte eingehen als der wohl unglücklichste Auftritt eines FCA-Trainers. Aber wenn wir jetzt eben nach vorne gucken und wenn wir uns anschauen, mit welcher Mannschaft darf Markus Weinzierl jetzt arbeiten, dann wird er relativ zeitig rausfinden müssen, wer in dieser Mannschaft denn seine Führungsspieler sind, wer in dieser Mannschaft seine Achse ist. Also wer auf dem Platz die Kommandos gibt und wer den Plan, den er vorgibt, auch umsetzt. Und das hat die Mannschaft dem Trainer Heiko Herrlich in den letzten Wochen quasi verweigert. Es gab keine Führungsspieler, es gab niemanden auf dem Platz, der offensiv mal den Mund aufgemacht hat und mal gesagt hat, Leute, so geht's nicht, außer so können wir uns nicht präsentieren. Goalie. Genau, außer Rafa Gikiewicz. Und da wird es sehr spannend sein für ihn in Einzelgesprächen rauszufinden, wer denn für die nächsten drei Aufgaben so gallig im Schuh steht, dass alles noch gut geht für den FC Augsburg. Und woran man sich ja bei Markus Weinzierl sehr gerne erinnert und das, ich finde, vieles aus diesem Optimismus speist sich aus der schönen Erinnerung. Und in dieser schönen Erinnerung wissen wir aber auch, wer da die Schlüsselspieler waren. Ja? Das waren Altintop, Bayer, Verhaag, De Jong, da waren einige Granden dabei, Bobadilla vorne drin, Sascha Mölders, im Tor, genau, Tobi Werner, dann im Tor Marvin Hitz. Also da hatte er natürlich eine Mannschaft von eingeschworenen Charakteren und von wirklich einwandfreien Typen zur Hand, mit denen er einen Charakterfußball spielen konnte, der den FC Augsburg in die Europa League und dann nach Liverpool geführt hat. Und würde ich sagen, das ist eine Geschichte, da hat er jetzt schon eine Aufgabe bekommen, die ungleich komplizierter ist.
Aber es ist natürlich schon auch so, wenn wir schon über die Vergangenheit reden wollen, dass natürlich auch noch einige Spieler im Kader sind, die eben mit dabei sind, nach wie vor. Da hat man zum Beispiel mit Javileo jemanden, den kennt er. Man hat mit Framberger jemanden, den er kennt. Marco Richter war schon da. Ja. Er kennt Caligiuri aus seiner Zeit bei Schalke, der bei ihm gespielt hat in diesem besagten Viertelfinale, wo ich vorhin geredet habe, gegen Ajax auch ein Tor geschossen hat. Und ich glaube schon, dass auch das Ganze drumherum um den Verein das erkennt. Das ist schon auch ein Vorteil und das ist mit Sicherheit auch ein Grund, warum man sich letztendlich in dieser Situation jetzt auch für Markus Weinzierl entschieden hat. Und was du sagst, ist völlig richtig. Die Spieler, die er zu Führungsspielern oder die zu Führungsspielern geworden sind, die hat schon auch er zu Führungsspielern geformt. Natürlich hat er die Zeit jetzt erstmal nicht, aber ich bin mir sicher, dass keiner so genau weiß, dass eine Hierarchie in der Mannschaft überlebensnotwendig ist wie Markus Weinzierl.
Ja, das ist das eine, dass er das, glaube ich, schon weiß aus der Vergangenheit, auch beim FC Augsburg. Was aber auch spannend wird, und das hat er noch nicht gemacht, Markus Weinzierl, ist unter Pandemiebedingungen trainieren und spielen. Das ist wirklich eine ganz interessante Geschichte, weil das nochmal was komplett anderes ist. Und da bin ich, nochmal, das sind Unwägbarkeiten, die wir gerade erleben in dieser Saison, in diesem Geschäft und in der Draufschau auf das, was wir da so lustig Fußball nennen. Da kannst du nicht alles durchblicken, also konntest du es vorher auch nicht, aber jetzt sind noch so ein paar Faktoren mit drin, wo du einfach sagst, boah, wie machen wir es denn am besten? Und weil ich ihn gerade sehe, wie er uns angrinst, ist er weiterhin ein hübscher Kerl.
Du siehst auch, dass er die Pandemiezeiten zwar keinen Verein trainiert hat, aber dass er es offensichtlich genutzt hat, um sich gut zu erholen. Er sieht also auf der FCA-Homepage aus wie das viel zitierte blühende Leben.
Ja, mit 3 Tage Bart, ne? Das hat er ja beim Stuttgart-Spiel schon angetragen.
Er hat nichts eingebüßt von seiner Attraktivität. Das Problem ist, Maxi, dass jetzt du nicht mehr der attraktivste Ex-Mitarbeiter bist. Das ist echt doof.
Ich habe mich gerade vorhin bei den Dreharbeiten für die Augsburg TV habt ihr mich in die letzte Reihe gestellt. Haha.
Ja, du wolltest. Das müssen wir jetzt übrigens auch mal sagen. Deswegen bin ich so verwirrt heute. Ihr steht Falsch.
Ja, das ist wir haben das Stellungsspiel mal ein bisschen umgedreht. Einfach nur
kaum ist ein neuer Trainer da, habt ihr die Positionen getauscht.
Wir müssen Positionen tauschen. Ja. Die Positionsrochade, die ist ganz wichtig. Du musst flexibel bleiben. Aber
kommt gut rüber, also ich muss sagen. Also wenn das
liegt aber daran, dass ich heute extra beim Friseur war für den Podcast, sehr sicher.
Ja, bist aber nicht dran gekommen, oder? Lass mal sehen.
Das ist ein Skandal. Ja. Schau mal meine Bartkonturen an. Also was Schärferes hast du noch nie gesehen.
Das stimmt allerdings. Ja.
Na gut, aber die Bartkonturen von Markus Weinzel, die beeindrucken mich deutlich mehr, Max. Das tut mir wirklich sehr leid, aber das, also wie er uns da mit so einem gut gebräunten...
Ja, das war er schon.
Und schwarz trägt er auch und er hat auch ein Stüfchen drin, das er vor 4 oder 5 Jahren noch nicht hatte. Also wir können uns optisch, die Mädels können sich freuen.
Ja. Ich sage euch eins, mir tut es jetzt doppelt und dreifach und fünffach weh, dass ich gerade beim letzten Heimspiel jetzt nicht da sein kann und dass keine Fans da sein können. Weil jetzt, falls es in Stuttgart nicht klappt, musst du dann das Heimspiel gegen Bremen gewinnen, weil man dann ja wieder davon ausgehen muss, dass Bayern den Sack zumacht und die Meisterschaft und Lewandowski möchte noch den Rekord knacken. Du musst das Bremen-Spiel gewinnen. Und stellt euch mal vor, was unter normalen Bedingungen an diesem letzten Spieltag im Stadion los wäre. Du weißt, es geht um die Wurst, um alles oder nichts. Und diesmal wirklich alles oder nichts, weil du noch direkt absteigen könntest.
Ja, du gehst aber davon aus, dass wir gegen Stuttgart nichts holen.
Ich sage nur, wie gern ich jetzt da dabei gewesen wäre, weil dieses Spiel wäre auch in die Geschichte eingegangen. Und wir würden es gewinnen gegen Bremen. Also wenn wir da mit Weinzel und mit den Fans und
wir haben jetzt
meinem Geschreider. Also,
wir haben jetzt übrigens auch tatsächlich 2 Wochen Zeit im Gegensatz zu Bremen, die ja, und deswegen ist übrigens die Pause, die ja am nächsten Wochenende ihr Halbfinalspiel, ihr Pokal-Halbfinale auszutragen haben.
Genau.
Ich weiß nicht, ob das ein Vorteil ist oder nicht, ob die jetzt im Flow mit drin bleiben, aber vom Flow kann man nach 7 verlorenen Spielen in Folge nicht sprechen und ich weiß auch nicht, ob jetzt Stand jetzt eine Entscheidung gefallen ist, ob sie sich von Kohfeldt trennen, denn die hatten genau das gleiche Problem wie die Verantwortlichen des FC Augsburg an diesem Wochenende. Nur mit dem Unterschied, dass die mit Thomas Schaaf jemanden auf der Payroll haben, dem man das vielleicht zutrauen könnte, aber auch da wird man erst sehen, was bis dahin noch passiert.
Ja, und mit dem Unterschied, dass es bei Bremen letzte Saison eben auch sehr eng war, also die sind schon in die Saison gestartet und haben jetzt sicherlich keine europäischen Ambitionen gehegt, sondern wussten schon auch, dass es eine ganz schwere Saison wird für sie. Und beim FC Augsburg ging es ja halt sehr gut los, ne? Also da hast du ja irgendwie zu Beginn der Saison hast du ja gedacht, oha, das könnte ja wirklich noch interessant werden, das könnte spannend sein, dieser Mannschaft zuzugucken, wie sie sich immer weiterentwickelt und was da nicht alles passieren könnte. So, und was passiert ist, dass es irgendwann eine Spirale gab und die jetzt sich ausschließlich nach unten weitergeht.
Bei Bremen aber auch.
Ja, genau, bei Bremen auch. Und das ist halt jetzt, also die spannende Frage vor dem Bremen-Spiel ist tatsächlich, oder in den nächsten Wochen, kommt Bremen nochmal an ein Erfolgserlebnis, bei dem sie an ihre eigene Stärke glauben könnten. Und dafür ist natürlich so ein DFB-Pokal-Halbfinale, in dem du alles ausschalten kannst und einfach nur sagen kannst, wir dieses eine Spiel, wenn wir das gewinnen, spielen wir DFB-Pokal-Finale. Das kann dir entweder einen Schub geben oder den finalen Knacks, weil du das auch noch verlierst und dann ist irgendwie dann ist ganz
und das
schwierig.
Hatten wir schon ganz oft. Also ich glaube nämlich, dass es für die Köpfe der Spieler echt schwierig ist, weil du hast die Chance, nach Berlin zu fahren und dann ein Pokalspiel nicht mal gegen den FC Bayern bestreiten zu müssen. Und das kannst du nicht so einfach ausblenden. Und ich sage nochmal, also man kann sich das ja leicht ausrechnen. Bremen hat 7 Spiele in Folge verloren. Dann weiß man auch, wo die vorher standen. Das Ziel vor der Saison war eine sorgenfreie Saison spielen. Das ist das Zitat, das ich da aus Bremen übernehmen kann. Es hat auch sehr lange danach ausgesehen. Jetzt mittlerweile ist es halt so, dass man einen ratlosen Florian Kohfeldt sieht, der sich das auch nicht erklären kann. Und ich kann mir auch nur vorstellen, dass der deswegen noch Trainer bei Werder Bremen ist, weil sie ihm vielleicht einfach auch das Pokalhalbfinale nicht wegnehmen wollen. Ich könnte mir das vorstellen, aber es ist sehr riskant, weil auch für Werder Bremen geht es um den Klassenerhalt. Und knapper, als sie es in der letzten Saison geschafft haben, können sie es nicht mehr schaffen.
Geht's kaum. Und Bremen hat aber eben auch die Problematik, dass ihr Kader auch nicht funktioniert. Also auch da siehst du keine Führungsspieler, auch da siehst du niemanden. Also Rashica ist ein Schatten seiner selbst. Mama mia. Das
kann wirklich keinen Ball mehr stoppen.
Wirklich ein guter Kicker, aber der kann keinen Ball mehr stoppen, gar nichts. Da läuft nichts mehr. 0,0. Und die sind wirklich auch mental komplett am Boden. Und das ist schon es kann ja oftmals sein, Markus Weinzel hat das übrigens auch in dem Interview beschrieben, wie er damals diese Euroleague-Saison erlebt hat beim FC Augsburg, dass da einige Spieler schon gesagt haben, Trainer, ihr dürft verraten, wer, Trainer, Sonntag geht nicht, aber Donnerstag geht.
Wir sollen raten, wer?
War das ein Pole, den wir da...
Der Boba. Ja, klar,
warum natürlich. Warum machst du dann Polnisch?
Ja, das war, ich hätte ihn auch Tschechisch machen können, er wäre ungefähr genauso schlecht geworden.
Aber wir haben es trotzdem erraten.
Aber natürlich errät man...
Ich dachte, es wäre Piotr Trochowski gewesen.
Nein. Also es war auf jeden Fall Raul Bobadilla, der gesagt hat, am Sonntag muss nicht zwingend sein in der Bundesliga, aber Donnerstag könnte ich dann schon wieder.
Stark.
Und das ist aber, um die Brücke zu schlagen zu diesem Spiel, das Bremen vor sich hat, das ist genau das, wo du als Bremer Spieler dann halt schon vielleicht eher mit den Gedanken auch bei so einem Highlight bist und sagst, boah, vielleicht könnte ich sogar einen Pokal gewinnen und so. Aber alles hypothetisch, weil wir stecken ja auch bei Bremen nicht tiefer drin. Und deswegen. Na,
wichtigste Aufgabe für unser neues Trainerteam drin bleiben.
Und für die Fans
vor allen Dingen natürlich.
Aber ich nehme die Mannschaft genauso, also mehr in die Pflicht, als ich es einen neuen Trainer tun kann. Wirklich. Jetzt entscheidet sich, ob die Mannschaft Charakter hat oder ob sie sich nicht in der Lage befindet, jetzt noch 3 Spiele so sich aufzubäumen und wirklich klar zu signalisieren, dass sie unbedingt für diesen Verein alles geben wollen und in der Liga bleiben wollen. Weil Markus Weinzierl hat 2 Wochen Zeit, sich auf ein Spiel vorzubereiten. Der wird rausfinden, wer sind seine Führungsspieler, wen will er aufstellen, mit welchem System will er spielen. Abschlüsse, Abschlüsse, Abschlüsse. Du willst Tore schießen und welchen Offensivplan hast du? Defensiv stehen können sie ja. So, da musst du jetzt nicht groß trainieren. Und dann, bitte, aber...
Vollgas.
Das ist übrigens auch so eine Personalie, die ich vorhin vergessen habe. Wir haben mit Finnburger Sonnenstürmer, der seine besten Tage unter Weinzierl hatte.
Stimmt.
Wir haben Jan Moravec, den er von früher noch kennt.
Ja.
Also es ist schon so, dass er dann noch auf einiges an Charakteren zurückgreifen kann, die er schon vorher einzuschätzen weiß.
Seid ihr euch da mit jedem Einzelnen sicher? Bist du dir sicher mit Finn Bogason?
Ja, ganz sicher.
Doch, weil der war in Liverpool war der dabei, gell?
Ganz sicher bin ich mir da.
Moravec schon.
Moravec sowieso. Also Moravec, Framberger hatte ich auf dem Schirm.
Leo wurde geholt nach der Euroleague-Saison, also auch.
Auch,
ja. Finn Bogason.
Aber nach der Euroleague-Saison war er weg.
Nein, doch.
Ich schwöre dir.
Gefühlt schon ewig her, oder?
Nach der Europa-League-Saison war Schluss für Markus Weinzierl.
Er kennt Jeff von den verschiedenen Aussprachemöglichkeiten. Was Tom noch nicht weiß, Max und ich haben schon geschrieben, wir sind nicht verzweifelt, weil wir fest an den Klassenerhalt glauben, aber wenn wir einen Klassenerhalt schaffen, werden wir T-Shirts bestellen. Für dich in XS, für Max in, weiß ich nicht,
XL
und für mich XL und es wird dieses T-Shirt sein, an das du jetzt denkst. An welches denkst du?
Ja, ich denke natürlich an die Wampe von Giesing.
Natürlich.
Also es ist alles andere würde mich wundern.
Wir werden, liebe Yvonne, falls du zuhörst, und das glaube ich wirst du, wir werden 3 T-Shirts bestellen, die Wampe von Giesing.
Ja. Gott sei Dank ist Giesing richtig geschrieben.
Also wir nehmen auch nicht das Blaue, sondern wir nehmen das Schwarze. Das macht schlanker.
Rainer Maurer wird sich freuen.
Ja. Das machen wir, oder? Wenn wir drinbleiben, stellen wir beim Herrn Mölders auf der Homepage, bestellen wir die Wampe von Giesing.
Bestell auch das Lätzchen, das er, glaube ich, mittlerweile anfertigen lässt, oder?
Lätzchen, alles.
Wir bestellen alles.
Er hat mir erzählt, die Fans wollen auch eine Zahnbürste mit der Wampe von Giesing. Ich weiß gar nicht, wie die da drauf passen sollen.
Ich habe vor allem nicht gewusst, dass sich 60 Fans die Zähne putzen regelmäßig.
Das ist wirklich überraschend. Das ist tatsächlich überraschend. Ja. Übrigens genauso wie die gleichen Typen, die zu RB München auch zum Eishockey gehen. Auch da habe ich sehr viele offene Zahnbürste reingesehen. Also so viel, ein bisschen,
was müssen wir denn
schießen in die Nachbarschaft, muss erlaubt sein, oder?
Ich hoffe, dass mein Russenbomber unten noch nicht angezündet ist, wenn die Leute raus.
Und ich kann mir wirklich nicht wehren mit meinem XS.
Müssen wir noch über unsere Konkurrenten reden, die dann jetzt alles gewinnen, was geht? Also Mainz zum Beispiel, das ist ja auch nicht mehr normal, oder?
Ja,
wie die rausgekommen sind da unten.
Bayern hat halt auch Probleme und das ist schon sehr traurig für uns, aber wir dürfen natürlich auch nicht vergessen, viele Grüße an unsere Freunde aus Mönchengladbach, an der holländischen Grenze fast. Die haben Bielefeld mit 5:0 weggemacht. Sowas nagt auch am Selbstbewusstsein, das könnt ihr mir glauben. Ich glaube, die spielen als nächstes jetzt gegen Freiburg. Mhm. Wird ein entscheidendes Spiel sein. Dann haben sie noch Hertha, wo sich die Punkte auch gegenseitig weggenommen werden. Und was hatten wir noch für ja, und natürlich das 3:1 von Werder Bremen. Die Niederlage, die hat uns sehr gut getan. Und ja, ansonsten Köln wissen wir ja, dass die 3 Punkte geholt haben. Mainz war natürlich super. Die haben wirklich auch alles richtig gemacht mit dem Trainerwechsel.
Wer hätte das gedacht, dass es nochmal so eng wird?
Stuttgart verliert natürlich auch jetzt relativ deutlich. Die mussten ab der 75. Minute ja eben zu 10 antreten. Gegen einen Verein wie Leipzig und ja, insofern, also ich persönlich glaube ehrlich gesagt schon sehr dran, dass wir schon in Stuttgart was mitnehmen, weil Stuttgart zu Hause nicht so wahnsinnig stark ist, wir auswärts eigentlich besser sind und deswegen holen wir aus den nächsten 3 Spielen 4 Punkte.
Dein Wort in Gottes Gehörgang. Und wir hören uns dann wieder nach dem Spiel gegen Stuttgart.
Welches das am Freitag, Freitag ist, Vetter Helmut, am Freitag.
Richtig. Und bis dahin sagen wir Servus.
Hat er längst vergessen, ich schwör's dir. Das kannst du ihm dreimal vorspielen, die Folge. Der vergisst.
Ja, ja, der vergisst.
Der FC Augsburg Podcast von Nitradio RT1 mit FCA Stadionsprecher Rolf Stürmann, RT1 Sportreporter und ATV Sportchef Tom Scharnagel und Fußballwirt Max Krapf.